Einen wunderschönen guten Abend in den Reichweiten von Radio Dreieckland. Hier ist die Schwule Welle live aus dem Studio 2. Heute widmen wir uns zweier Großereignisse. Zum einen schauen wir im zweiten Teil der Sendung zurück auf den Eurovision Song Contest, der ja Anfang des Monats in Kopenhagen stattfand. Alex war für uns vor Ort und heute ist er mit mir im Studio. Hallo Alex.
Ja, hallo Hartmut.
Alex, was erwartet uns denn später in der Sendung?
Ja, wir werden auf eine akustische Reise gehen und den Eurovision Song Contest nochmal Revue passieren lassen. Dabei soll es aber weniger um das gehen, was man eh im Fernsehen sehen konnte, sondern was sonst noch so in der Stadt und in der Halle los war. Und einen kleinen Skandal gibt es dann auch noch.
Ah, da freut man schon mal drauf. Doch zuvor sprechen wir noch über ein anderes Großereignis, das hier bei uns in Freiburg stattfand, die Schwule Filmwoche. Und es war ja ein ganz besonderes Jahr dieses Mal, Martin. Warum war es denn das?
Weil es die 30. Schwule Filmwoche war, also ein großes Jubiläum.
Das ist doch schön, ja. Und du bist einer Macher der Schwulen Filmwoche und hast dich nochmal heute ins Studio nochmal getraut, nachdem
genau.
Du schon mal da warst vor einigen Wochen. Damals haben wir ein bisschen geredet über die Filmwoche. Heute werden wir ein bisschen Bilanz ziehen. Später kommt dann auch noch der Sebastian dazu, auch ein Macher der Filmwoche, der bei uns ja auch sonst im Studio ist. Der wird nachher noch auftauchen. Die Frage, du warst am ersten Mal dabei als Macher. Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, total. Nee, es war wirklich, waren 7 oder 8, ich weiß gar nicht, wie viele Tage es eigentlich waren. Die Zeit ging dann so schnell vorbei. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz viele Filme geguckt, was dann auch manchmal ein bisschen anstrengend war. Aber ansonsten war es ein kurzweiliges Unterfangen.
Schön. Und ein Trailer kam ja auch sehr, sehr oft, ne? Du hast ja den Trailer gedreht.
Ja, lustigerweise kam der ganz oft. Oder was heißt lustigerweise? Er kam relativ häufig. Das fand ich natürlich sehr schön. Und ja, wenn es keinen Kurzfilm gab, gab es meinen Trailer davor.
Das ist vor schön. Dem
Film. Ja, fand ich schön.
Man kann immer noch sehen, und zwar bei YouTube ist
der
immer noch.
Genau, der ist immer noch bei YouTube und bei Vimeo. Kann man überall angucken.
Super. Doch bevor wir weiter über die Filmwoche reden, sagt uns erstmal der Oliver, wie ihr während der Sendung mit uns kommunizieren könntet. Und wenn ihr das denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg und wir sprechen über die 30. Schwule Filmwoche, die vom 30. April bis zum 7. Mai im Freiburger Kino Kandelhof stattfand. Wir haben jetzt so zwei Gäste im Studio. Zum einen den Martin, von dem wir eben ja schon gehört haben. Und inzwischen ist auch Sebastian bei uns im Studio, der ja heute eine Art Doppelrolle hat. Denn er gehört ja auch nicht nur zur Filmwoche, sondern zu uns auch ins Studio, wie einer unserer Redakteure. Sebastian, wie gefällt dir in deiner Rolle heute mal als Gast?
Ja, es ist schön, mal das auch wieder von der anderen Seite zu sehen. So hat hier damals alles begonnen.
Ja, wir hörten ja eben ein paar kleine Ausschnitte von der großen Eröffnungsgala der Filmwoche, durch die ja der Kabarettist Holger Ettmeier führte, der eigens aus Stuttgart nach Freiburg kam. Sebastian, die Planung der Eröffnungsgala oblag ja im Wesentlichen dir. Und alles war eigentlich schon ziemlich gut zu Ende geplant und die Show schien zu laufen. Konntest du die Eröffnung auch wirklich genießen?
Ich dachte es, ja. Ich saß dann hinten im Publikum, habe so getan, als sei ich einer von vielen. Und wir hatten ja alle ganz nette Anzüge an und schwarze Fliegen. Und da ist es doch recht warm geworden darunter. Also zog ich mein Jacket aus und habe mich dann hinten reingesetzt und dachte, jetzt nur noch genießen, beziehungsweise einfach den Ding ihren Lauf lassen, egal was passiert. Aber das hat sich dann doch nicht ganz so rausgestellt, dass das so funktioniert.
Genau, bevor du weiterredest, möchte ich nämlich einen kleinen Einspieler von der Gala präsentieren.
Ein Mann in Badehose, der uns hier die Gläser einfüllt. Ich bin gespannt, Sebastian. Haben wir das hinbekommen? Gedrückt. Sebastian, wo bist du? Kommst du mit mal her? Wir nehmen dich jetzt einfach mit auf die Bühne. Wo bist du, Sebastian? Komm mal her. Du willst dich, ich weiß. Aber wir müssen dich auch mal mit euch bewegen.
Ja, Sebastian, es scheint so, als seist du eigentlich gefordert gewesen bei der Gala. Warst du geplant und wie hast du dich gefühlt dann, als du da noch auf die Bühne gezerrt wurdest?
Ja, ich muss zugeben, es war anscheinend doch nicht die Eröffnungsgala der Schwulen Filmwoche, sondern die Sebastian-Zelebrierungsgala, so wie sich das jetzt anhört. Aber es war eigentlich nicht so geplant. Holger Ettmeier wurde von mir am Tag betreut. Ich habe ihn vom Hauptbahnhof abgeholt. Wir haben die Proben zusammen gemacht, verschiedene Dinge abgesprochen mit den Akteuren. Und er hat irgendwie immer Bezug auf mich genommen, obwohl ich hinten saß und gar nichts mehr davon wissen wollte. Und so war es auch geplant. Naja, und auf einmal sollte ich dann nach vorne kommen. Ich glaube, deine Frage war, wie es dazu gekommen war, oder? Wie es
gekommen war, genau, und ob es so geplant war eben, aber dann offenbar
nicht. Nee, wie gesagt, geplant war es nicht. Es stellte sich eben heraus, also die Eröffnungsgala war ja so konzipiert, dass wir hatten ein bisschen wie Wetten, dass, ja, also wir hatten ein Sofa, da saßen unsere Gäste drauf, die interviewt wurden vom Moderator, und immer wieder stellte der Moderator Fragen an die Gäste, wo teilweise die Gäste sagten, naja, das müssten ja die von der schwulen Filmwoche doch besser wissen. Und irgendwann kam dann die Frage, wieso sitzt denn hier niemand von der schwulen Filmwoche? Und da Holger eben nun mal nur meinen Namen kannte, hat er mich gerufen, obwohl in der ersten Reihe unter anderem auch der Kollege Martin saß, der ja auch auf die Bühne hätte gehen können, aber der Name war noch nicht bekannt. Also deswegen ist es Dummoklesschwert an ihm vorübergegangen.
Ja, Martin, wie war denn die Gala für dich? Warst du da auch sehr aufgeregt? Hattest du Angst, auf die Bühne zu müssen? Wobei, du kamst am Ende auf die Bühne.
Am Ende kamen wir dann alle auf die Bühne, oder wir durften dann alle auf die Bühne. Ich glaube aber auch nicht, dass ich kompetent genug gewesen wäre, als da irgendwas zur 30. schwulen Filmwoche zu sagen, da ich ja zum allerersten Mal dabei war. Insofern war ich relativ entspannt, muss ich gestehen, während der ganzen Gala. Ich habe mich in die erste Reihe gesetzt, wie schon erwähnt, und habe das sehr genossen. Also fand ich super.
Aber du siehst, bei späteren Filmwochen kann es dann mal anders werden.
Da kannst du mal, also bei der 60. kann es dann durchaus sein, dass ich dann auf die Bühne muss, ja. Dann würde ich mich dazu aber auch vielleicht bereit erklären.
Wer trat denn außer Sebastian eigentlich auf der Eröffnungsgala alles so auf? Was waren denn so die Highlights? Könnt ihr da was sagen? Was gab es denn für Gäste?
Also die Highlights waren klar unsere Gäste, denn das waren authentische Gäste. Mhm. Wir hatten zum einen den Kulturbürgermeister der Stadt Freiburg, Ulrich von Kirchbach, da, der wirklich total locker war, auch einige Witze gerissen hat, die dann gerade in der schwulen Community sehr gut aufgenommen wurden. Ich weiß nicht, kommt das noch? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wenn ich das kurz erzählen darf, ich kann mich daran erinnern, dass es ging darum, dass früher die Plakate provokativer gestaltet wurden, die Plakate der schwulen Filmwoche. Es gab auch ein Plakat, ich glaube, das war das der zweiten schwulen Filmwoche, da war ein nackter Jüngling mit erigiertem Penis zu sehen. Und das hing natürlich überall in der Stadt. Und dann fragte Holger Altmaier, den Kulturbürgermeister, so nebenbei, na, wie ist denn das, würde das heute noch gehen? Wie sehen Sie das denn als Vertreter der Stadt? Ist das in Ordnung? Da meinte Ulrich von Kirchbach, ja, es kommt drauf an, wie alt er ist. Und das ist dann doch ganz gut angekommen. Außerdem hatten wir noch Erwin Schlösser da. Mhm. Das ist einer der ersten Stunde der Schwulen Filmwoche, ein Zeitzeuge, wie wir ihn nannten. Er hat uns einiges zur Entstehung sagen können. Letztendlich das doch irgendwie alles auch mit der Rosa Hilfe zusammenhängt.
Und die Filmwoche ist ja eigentlich älter als 30 Jahre, stimmt, ne?
Genau, also die schwule Filmwoche ist jetzt 30 geworden, weil sie 30 Jahre lang jedes Jahr stattgefunden hat. Aber es gab davor auch schon die schwule Filmwoche beziehungsweise eine Vorgruppe dazu, die aber nicht jedes Jahr, aber alle 2-3 Jahre mal ein Filmfestival gemacht hat. Genau. Erwin Schlösser war, wie gesagt, da. Dann war Matthias Falken, Robert Sandermann von der Rosa Hilfe da.
Gute alte Bekannte von uns,
genau.
Hier, ja.
Robert Sandermann, DJ Robert Sand, legt am Samstag auch wieder auf der Pink Party auf, die diesen Samstag stattfindet. Und es war noch Ludwig Ammann vom Kino Kandelhof da.
Okay.
Und dann du saßt dann auch noch auf dem Sofa. Und dann, ja. Ne? Also das wollen wir jetzt nicht unerwähnt lassen.
Und Sebastian von der Schwulen Filmwoche.
Ja, genau.
Und danach gab es auch noch einen Eröffnungsfilm, der hieß Sebastian. Nee, der hieß The Way He Looks. Und wie fand ihr den? Habt ihr den gesehen oder seid ihr rausgerannt oder wart völlig ergriffen? Und oder um was geht's in dem Film überhaupt? Könnt ihr was dazu sagen?
Also ich war vollkommen ergriffen und ich habe ihn mir am Eröffnungsabend nicht angeguckt, weil ich da draußen zu tun hatte. Es gab ja auch noch andere Sachen, außer Filme gucken zu tun.
Sekt trinken.
Der musste weg. Aber der wurde später noch gezeigt. Ich finde es einen wunderschönen Film. Also muss ich wirklich sagen. Zum Inhalt darf gerne Sebastian was sagen.
Weißt du was dazu?
Ja, das ist quasi die konsequente Fortsetzung gewesen eines Kurzfilms, den wir letztes Jahr hatten. Also es geht um einen, ich glaube, das spielt in Südamerika, Brasilien oder
so. Ja, würde ich sagen.
Genau. Und es geht um einen jungen Mann, der noch zur Schule geht. Wie alt ist denn der? Weiß nicht, 15, 16, 17. Und der hat eine beste Freundin und dann kommt ein neuer Schüler in die Klasse und ja, auf einmal bemerkte dann auch der junge blinde Mann, der ist nämlich blind, deswegen The Way He Looks, dass er sich hingezogen fühlt zu dem Neuling in der Klasse. Und ob es ein Happy End gibt oder nicht, aber es ist sehr interessant, wie dann quasi das Coming Out geschieht. Und es ist absoluter süßer Film und er ist wirklich, also man kann Tränen lassen dabei, wenn man sich darauf einlässt. Es ist ein wunderschöner, junger, südamerikanischer Film, der sehr mutig auch ist.
Und verdient, den Teddy gewonnen hat.
Genau.
Wir wollen gleich darüber noch weiterreden, doch zwischendurch machen wir noch mal etwas Musik. Und zwar hören wir nun einen Song, der aus einem der Filme der Filmwoche stammt. Der Film heißt Cupcakes und ist das neue Werk von Ethan Fox. Von dem stammen ja einige israelische Kultfilme, die ja oft sich mit queeren Themen beschäftigt haben. So zum Beispiel Josie und Jagger, die Fortsetzung Josie und das Musical Mary Lou gehört auch dazu in dieser Reihe. Und so waren wohl viele Besucher der Filmwoche äußerst gespannt auf Cupcakes, eine Feel-Good-Komödie, die ein wenig den Eurovision Song Contest liebevoll auf die Schippe nimmt. Das war aus dem Film Cupcakes, das Song für Anat. Ja, übrigens jetzt auch bei den letzten Filmtagen, in den nächsten Tagen, wo man zu sehen sein wird. Habt ihr den Film gesehen bei der Sprint Filmwoche und wie fandet ihr Cupcakes, wenn ihr es gesehen haben solltet?
Ich habe Cupcakes gesehen und ich hatte große Erwartungen, weil ich doch ein großer Eurovision Song Contest Fan bin. Kein Experte, da ist jemand anderes dafür da, aber ein Fan.
Der Alex, der dran sein wird.
Oh, genau, so ist es. Und ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Also ich muss dazu sagen, es ist wirklich wieder ein schöner Film geworden aus Israel. Habe mich sehr an Mary Lou erinnert. Auch ein ganz, ganz tolles Musical, was wir vor 3 Jahren nicht in der Filmwoche hatten, aber zur Debatte stand. Es war sehr knallbunt. Aber ich hatte ein bisschen mehr Geschwindigkeit erwartet, ja. Aber sonst war eine nette Unterhaltung.
Martin, wie ging es dir mit dem Film?
Fast ähnlich. Also ich fand den sehr, sehr kurzweilig. Es hat Spaß gemacht, den anzugucken. Aber es war jetzt für mich jetzt auch kein Film, wo ich dann dachte so, wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Nein, aber war ein schöner Film. Also lohnt sich auf alle Fälle, den anzugucken. Aber ist jetzt auch kein großes, war jetzt nicht große Kunst.
Also bei den letzten Filmtagen gäbe es also noch einige Gelegenheit, genau, auf jeden Fall. Es gab auch eine Sneak Preview und wir können jetzt lüften, was da gezeigt wurde. Nämlich, der Film war eine Überraschung. Der Film hieß Tom at the Farm von Xavier Dolan. Den kennt man ja auch von Filmen wie I Killed My Mother oder Heartbreakers, die auch schon bei der Filmwoche liefen. Habt ihr den auch gesehen? Wie fandet ihr ihn?
Ja. Also ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn sehr toll. Ist ein ganz, ganz schwerer Film, also ist jetzt nichts für, das ist jetzt kein Unterhaltungsfilm, sondern eine ziemlich düstere Geschichte, wo ich auch eigentlich bis heute noch nicht genau weiß, warum und worum es da überhaupt eigentlich geht. Aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr sehenswert. Er ist filmisch ganz toll gemacht, er ist schauspielerisch, finde ich ihn ganz großartig, finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Film.
Bastian?
Ich kann mich da nur anschließen. Ganz toller Film. Was wir sonst schon von Xavier Dolan gesehen haben, war ja immer sehr verheißungsvoll. Ja, der Film ist, wie Martin sagt, bedrückend. Es ist schwer, oder Martin sagte schwer. Für mich war er sehr bedrückend. Und ich glaube, es stellt ein bisschen so einen Charakter dar, der sehr devot ist. Jetzt gar nicht mal auf Sexuelle bezogen, sondern eher auf sein Verhalten. Mhm. Den Charakter, den man kennenlernt, der sucht irgendwo jemanden, der ihm eine Richtung vorgibt oder der ihn dominiert. Und den findet er auch, obwohl das eigentlich sein größter Feind ist in dieser Geschichte. Mhm. Aber genau das wird vielleicht zum Verhängnis oder auch nicht. Der Film endet offen, wenn man ihn genau interpretiert, endet er offen. Und was ich sagen muss, ich war total begeistert vom Schauspieler, der den nicht so netten Part gespielt hat. Der sah nämlich unglaublich gut aus.
Das stimmt, ja.
der Film ist, glaube ich, im Verleih vom Coolfilm. Ist ein Freiburger Verleih auch.
Ne? Ja.
Ja. Dann gab es auch ein Kurzfilmprogramm, Martin. Da warst du, glaube ich, mitverantwortlich. Du bist schuld.
Nein, bin schuld an dem Kurzfilmprogramm, ja.
Wie stellt man denn sowas eigentlich zusammen, Martin? Wie viele Filme sichtet man da, um dann dieses Programm zu zeigen?
Also man ist eigentlich wie ein kleines Filmfestival, also wie das Programm, das große Programm, ist das nochmal ein kleines Programm im großen Programm. Man guckt sich ganz, ganz viele Kurzfilme an. Man entscheidet dann, welche findet man gut, welche findet man nicht gut. Wir waren zu dritt, die das entschieden haben dieses Jahr. Und dann muss man ganz genau oder ganz ähnlich auch anfragen, ob man die bekommen kann. Und dann haben wir ein sehr schönes Programm zusammengestellt mit ganz unterschiedlichen Filmen. Also es waren sehr witzige dabei, es waren melancholische dabei, es waren auch 2 ganz düstere. Ich meine, es waren 2, habe ich jetzt so grob in Erinnerung. Es waren so viele Filme. Und das Besondere am Kurzfilmprogramm dieses Jahr war natürlich noch, dass wir auch noch Gäste hatten. Also von dem einen Kurzfilm waren die beiden Hauptdarsteller und der Regisseur da. Also es waren zwei Personen, weil der Hauptdarsteller war auch gleichzeitig der Regisseur, also einer der Hauptdarsteller. Die waren persönlich da und das war auch die Deutschlandpremiere dieses Kurzfilms. Das war Little Secrets. Und das finde ich dann auch schön, wenn sowas dann auch noch mit dazukommt, dass man da dieses Kurzfilmprogramm noch so ein bisschen, ja, noch sowas Besonderes hat, dass man da auch noch einen Macher dabei hat.
Ja, die Zeit drängt schon, das ist ganz schlimm. Man könnte über so vieles noch reden. Es gab eine Bewertung auch der Filmwoche. Ja. Auf Platz 2 war ja überraschenderweise wieder mal eine Doku, The Way He Looks. Um was ging es denn da? Sebastian, da weißt du, welche?
Nee. Die war auf Platz 3, Born This Way.
Ah, genau.
The Way He Looks war der Eröffnungsfilm.
Stimmt.
Kommt ein bisschen durcheinander.
Stimmt, ja, Born This Way war es.
Du willst aber über die Doku reden, oder?
Ich will über die Doku reden, ja.
Ja. Okay, die Doku war wieder eine Kooperationsveranstaltung mit Amnesty International, die Hochschulgruppe in Freiburg. Mhm. Es ging leider mal wieder um Homophobie in Afrika. In dem Fall, vor 2 Jahren war es in Uganda, jetzt ist es in Kamerun. Also die Dokumentation, die wir dieses Jahr gezeigt haben, in der Homosexualität bzw. homosexuelles Handeln unter Strafe steht. Teilweise sehr dragonischen Strafen.
Der Gewinner des Festivals, da war vor 2 Wochen, da habe ich schon gesprochen drüber, war Der Kreis, ein Schweizer Film. Habt ihr damit gerechnet, dass der gewinnen könnte, Martin?
Ja, schon. Ja. Also was heißt damit gerechnet? Es ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Film und ich glaube, was bestimmt nochmal dazu beigetragen hat, dass der in dem Ranking so weit oben war, dass die zwei Hauptdarsteller einfach da waren und wirklich ganz reizende Menschen sind und auch ganz toll noch nachher darüber erzählt haben, über diesen Film und über die Zeit, wie sie sie selber erlebt haben. Ich finde, das war auch nochmal was ganz Besonderes und ich denke, das hat es auch nochmal das Ranking, sage ich jetzt mal blöd gesagt, nach oben gejagt, aber verdienterweise, weil es ist ein toller Film. Und es waren wirklich, also die zwei Hauptdarsteller sind ganz reizende Menschen und toll, dass sie das gemacht haben und dass sie da waren und auch ihre Geschichte so erzählt bekommen oder endlich ihre Geschichte so erzählen können, finde ich ganz toll.
Es gab auch einen Horrorfilm aus deutschen Landen, Der Samurai, ist ja eher etwas ungewöhnlich auf der Filmwoche, denn es war ja fast eigentlich ein Splatterfilm, oder Sebastian?
Ja, war er, aber es war ein deutscher Splatterfilm und der war schön, der hat an der deutsch-polnischen Grenze gespielt mit einem jungen deutschen Schauspieler, der die Hauptrolle gespielt hat. Er hat einen jungen Polizisten gespielt, einen jungen Kommissar in einem abgelegenen Dorf, in dem ein Wolf und ein Psychopath umherging.
Bin gespannt. Ja. Ich hätte noch so viele Fragen, aber die Zeit drängt wirklich schon. Aber deswegen abschließend schon erstmal eine Frage noch zu dir, Martin. Du warst das erste Mal bei der Filmwoche. Ja. Bist du weiterhin dabei? Also hast du jetzt Blut geleckt und wirst die nächsten 30 Jahre mit dabei sein?
Also die nächsten 30 Jahre weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle werde ich dabei bleiben, ja. Weil es hat Spaß gemacht.
Und Sebastian, für dich war es, da wurde verkündet, die letzte schwule Filmwoche, du bist entlassen worden, habe ich gehört. Oder du wolltest gehen, glaube ich. Du bist nicht bei der Seite der Macher. Hast du ab sofort gar nichts mehr mit zu tun? Wird man dich vielleicht im Zusammenhang der Filmwoche noch weiterhin sehen? Und was war für dich so im letzten Jahr das Prägendste bei der Filmwoche?
Also zur Richtigstellung, ich bin freiwillig gegangen und man hat mich auch nicht dazu genötigt. Vielmehr hat man noch das Gegenteil versucht, mich dabei zu behalten.
Mit Geld?
Was? Nein, leider nicht, sonst hätte es vielleicht geklappt.
Typisch.
Nein, es gibt einfach, ich habe das jetzt 4 Jahre lang gemacht, sehr, sehr engagiert, sehr aktiv. Und ich muss mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren, auf Studiumabschluss etc. Habe auch noch andere Projekte. Und nach 4 sehr ereignisreichen Jahren, lehrreichen Jahren ist es jetzt auch mal gut. Wir haben tollen Nachwuchs bekommen dieses Jahr.
Martin.
Mit Martin und mit Ralf und Arturo. Also die Filmwoche besteht weiterhin. Ich bin im Verein, ich bleibe hier erhalten und vielleicht habe ich ja irgendwann mal wieder Zeit zurückzukommen und wenn ich das darf, dann tue ich das auch.
Das war es bereits schon mit der Nachberichterstattung von der 30. schwulen Filmwoche Freiburg, dem, man kann es gar nicht oft genug sagen, ältesten noch existenten Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Danke euch beiden, dass ihr im Studio wart und wir sprachen ja eben von der Doku Born This Way, so hieß der Titel jetzt tatsächlich, obwohl ich mich eben versprochen hatte. Der Titel erinnert ja schwer an einen Song von Lady Gaga und den hören wir uns nochmal an. Danach gibt es ja die Nachrichten und gleich im Anschluss geht es dann weiter mit dem Eurovision Song Contest und Alex.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Verwunderung. AfD will Homosexuelle absolut gleichstellen. Liebe im Alter. Der WDR sucht ältere Homosexuelle. Bekenntnis. Robert De Niro spricht über die Homosexualität seines Vaters. Sommerliebe. RTL Soap unter uns ab Juli mit neuer schwulen Love Story. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Berlin. Kurskorrektur oder leere Worte? Die Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, gründete nun einen Arbeitskreis für Homosexuelle. Angeblich wollen sich homosexuelle Mitglieder innerhalb der AfD für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen verstärkt einsetzen. Die Gruppe habe nach eigenen Angaben bereits rund 100 Mitglieder. Als Ziel nannte ihr Vorsitzender Thorsten Ilk, Homosexuelle, Zitat, absolut gleichzustellen. Bernd Lucke, der Bundesvorstand der AfD, soll auf Anfrage von queer.de gesagt haben, das finde ich toll. Die neuesten Entwicklungen innerhalb der AfD verwundern von daher, weil die Partei bislang eher als konservativ, rechtspopulistisch und vor allem homophob dargestellt wurde. Gerade vor der Europawahl gab es deswegen öfters Demonstrationen gegen die Partei. So wurden zum Beispiel der AfD-Politikerin Beatrix von Storch immer wieder homophobe Äußerungen vorgeworfen. Leipzig. Der MDR und der SWR suchen für eine neue Staffel der TV-Doku Make Love vor allem ältere Paare, die sich sehr freizügig über ihr Liebesleben äußern sollen. Verschiedene Themenbereiche der Sexualität und Aufklärung wie Körper, Verhütung oder Dysfunktionen werden in der Sendung anschaulich erklärt. Dass sich vor allem Menschen über 40 und deutlich älter melden sollen, begründet die Redaktion damit, dass sich der Körper besonders in dieser Zeit verändere und genau diese Änderungen für die Doku sehr spannend seien. Ausdrücklich werden auch lesbische und schwule Menschen gesucht. Spannend seien zum Beispiel auch Personen, die erst im fortgeschrittenen Alter ihr Coming-out haben und ihre Sexualität neu entdecken. Das Web-Special zur Aufklärungsserie über Liebe, Sexualität und Kommunikation in der Partnerschaft und im Single-Dasein ist derzeit in der Endrunde für den Grimme-Preis nominiert. Die neue Staffel soll ab Herbst laufen. Hollywood. Der Schauspieler Robert De Niro berichtet in der Dokumentation Remembering, dass sein Vater homosexuell gewesen sei. Allerdings hatte sein Vater, der aus einer kleinen Stadt stammt, damit große Probleme. De Niro wörtlich: Das lag an dieser Generation. Ich war mir dessen nicht sehr bewusst. Ich wünschte, wir hätten mehr darüber gesprochen. Köln. Die tägliche Soap unter uns, die in der fiktiven Schillerallee in Köln spielt, bekommt wieder eine homosexuelle Storyline. Nachdem die Figur des Ringo Beckmann im vergangenen Jahr seine Homosexualität entdeckte, diese zuletzt aber wieder in den Hintergrund rückte, bekommt sie ab Juli neuen Auftrieb. Sie trifft auf Aaron Hinz, der offen schwul lebt, und offenbar landen die beiden gleich in der ersten Folge zusammen im Bett. Damit reagiert das Produktionsteam offenbar darauf, dass die ersten Ansätze der Homosexualität Ringos im vergangenen Jahr bei den Fans sehr gut ankamen. Als diese Storyline nach nur 3 Monaten zu Ende ging, hagelte es Proteste. Fanclubs bildeten sich. Die Rolle des Aaron Hinz übernimmt der 23-jährige Lukas Sauer, den viele Zuschauer noch aus der RTL-Kuppelshow Mamma Mia kennen. Damals lernte der auch im realen Leben schwule Schauspieler seinen Lebenspartner Basti Döring kennen, mit dem er kürzlich seinen ersten Jahrestag feierte. Die Serie Unter uns läuft montags bis freitags von 17.30 Uhr bis 18 Uhr bei RTL. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten und nun zurück zum Vorortreport mit Alex und Hartmut.
Wir nehmen euch mit auf eine virtuelle Reise nach Kopenhagen. Eingestimmt hat euch gerade Annette Haig, die mit dem Titel Kopenhagen Airport 2007 am Dansk Melody Grand Prix teilgenommen hat. Diesen Song hat sie auch vor 3 Wochen live auf der Bühne des Eurovision Village im Zentrum von Kopenhagen gesungen. Beim Eurovision Village wollen wir auch unseren diesjährigen Vorortbericht vom Eurovision Song Contest 2014 beginnen. Mitten in der Innenstadt gelegen ist es tagsüber der zentrale Anlaufpunkt für die ESC-Fans. Neben einem bunt gemischten Kulturprogramm geben sich auch immer wieder diverse Teilnehmer des Song Contest die Ehre. So zum Beispiel auch Sanna Nielsen, die in diesem Jahr für Schweden an den Start gegangen ist. Mit ihr beginnen wir auch die Vorstellung der 3 Erstplatzierten beim diesjährigen ESC. Der Auftritt, in den wir jetzt reinhören, war am Tag nach dem ersten Semifinale, in dem sie sich für das Finale qualifiziert hatte. Dort belegte sie dann den 3. Platz.
And I am so forward to Saturday when I will represent Sweden in the final Eurovision Song Contest.
Ja, habt ihr das gehört? Sie haben die schönen Leute in den Hintergrund gesetzt und die Lauten direkt vor die Bühne. Und jetzt dürft ihr mal raten, wo ich stand. Was meinst du, Hartmut?
War denn schön?
Nee, ich stand direkt vor der Bühne. Also super Sicht, aber ja, aber die Hübschen, die standen hinter der Bühne, damit man sie halt besser sieht, wenn die Kameras da gucken. Wirklich immer. Aber Bühne ist halt ein gutes Stichwort. Also es war schon gigantisch, was die da auf die Beine gestellt haben. Also es war schon beeindruckend. Aber was halt ganz witzig war, das hat man halt am Fernseher nicht gesehen. Die Bühne war zwar perfekt, aber die Umgebung drumherum. Du musst dir mal vorstellen, du kommst in ein Industriegelände, in ein Hafengelände, musst durch Matsch laufen und sie haben eine Bar aufgebaut aus Überseecontainern. Also es war irgendwie eine doch komische Situation, aber es war ganz witzig. Ja. Und die Dänen haben sich bei der Gelegenheit auch von ihrer allerbesten Seite gezeigt, was jetzt eben, und deswegen passt das ganz gut in unsere Sendung, was jetzt Schulintoleranz betrifft und solche Dinge. Die haben zum Beispiel gleich beim ersten Semifinale im Vorspann die Finnen gezeigt vom letzten Jahr. Das war ja eine finnische Frau, die gesungen hat und die am Schluss dann eben eine Background-Sängerin geküsst hat. Und das haben die gleich mal so zur Einstimmung, damit mal jeder weiß, wo er dran ist, eben auch im Vorspann gezeigt. Und eine andere Sache, die eigentlich ganz witzig war, ich weiß nicht, ob man das am Fernseher so genau gehört hat. Das war während der Live-Sendung. Da hat die Moderatorin so gefragt, was sie wohl denken, warum da jetzt zwei Herren noch dabei sind, also zwei Co-Moderatoren. Und dann hat sie gesagt, ja, das hätte sie sich gewünscht. Und die Moderatorin hat gefragt, warum der Pelu denn eigentlich dabei war. Und dann hat eben der andere männliche Moderator gemeint, ja, das hätte er sich gewünscht. Also war eine eindeutig so witzig schwule Andeutung. Aber der Peter Urban, der deutsche Kommentator, hat nichts Besseres zu sagen gehabt. Wie gesagt, ah, da zeigt mal jemand, wer hier das Sagen hat. Also hat diesen homosexuellen Gag einfach komplett überspielt, entweder weil er es nicht besser wusste oder weil er nicht wollte oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, wie ihr hört, in der Halle war die Hölle los und wir haben vorhin den Drittplatzierten gehört. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ich würde nämlich jetzt mal den Zweitplatzierten spielen. Das war die Niederlande. Ich muss sagen, ich selber kann mit den niederländischen Titeln der letzten Jahre nicht so viel anfangen, aber bei vielen kommt es gut an. Weil es ist so ein bisschen, ja, Country-Musik ist es vielleicht, tut ihm nicht gerecht werden, aber doch eher so in diese Richtung. Also.
Ja, Gitte, ein Cowboy als Mann, wer will kein Cowboy zum Mann? Das verstehe ich ja ganz gut, aber was hat mit dem ESC zu tun, Alex?
Ja, als erstes Mal ist Gitte eine Dänin. Gut, dann hätten wir vieles heute spielen können. Aber was viele auch nicht wissen, Gitte hat auch schon mal für Deutschland beim Eurovision Song Contest teilgenommen. Weißt du, wann das war? Weil ich muss gerade selber suchen.
Muss gestehen, nein.
Nee, also das war 1973, da hat sie den achten Platz gemacht mit dem Titel Junger Tag. Und ich habe gedacht, weil man hier nicht so viele Dänen kennt, muss man halt, wenn man schon über den Eurovision Song Contest in Kopenhagen berichten, auch vielleicht mal etwas für die dänische Kultur tun. Aber für was ich auch was tun will, ist für die sanmarinische Kultur. Weil San Marino hat es doch tatsächlich in das Finale geschafft. Und das hat mich besonders gefreut, weil auf der Bühne saß dann der Ralf Siegel am Klavier, hat sich selber ans Klavier gesetzt und die Valentina Monetta, die hat eben dann ihr Lied geträllert. Und ich fand es irgendwie witzig, weil ich ja beide schon im Interview vor Mikrofon hatte und die jetzt so irgendwie da zu sehen, das hat mich schon irgendwie ein bisschen stolz gemacht.
Das ist so Mr. ESC, ne?
Ja, das ist der Gottfahren. Der Ralf Siegel der Vergangenheit, würdest du jetzt vielleicht sagen, oder?
Stefan Raab,
jetzt habe ich mit dem Trick selber. Ja, genau.
Ich wollte nicht erwähnen.
Aber. Ja, du weißt, ich habe es selber getan. Okay, was natürlich aber auch bei diesen Semifinalen aufgefallen ist, also bei dem, wo Russland dabei war, ist, dass es jetzt enorm viel Buhrufe gab. Ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen so rüberkam. Also in der Halle war es extremst. Ich fand es irgendwie nicht ganz so witzig und wir haben uns dann für eine andere Form des Protestes entschieden. Wir haben nämlich dann kleine Regenbogenfähnchen besorgt und haben die dann eifrig in die Kameras gehalten. Und witzig war auch, da wir ganz vorne standen, haben die Veranstalter auch ihrerseits Fähnchen verteilt, und zwar aus allen möglichen Ländern, damit man halt das bunte Gewusel für die Kameras noch bunter machen kann. Und es wurden alle Fähnchen auch abgenommen, nur die russischen Fähnchen, die wollte keiner haben. Also es war richtig auffällig. Alle haben nach den Fähnchen gegriffen und plötzlich hat man gesehen, oh, ist nur noch russisches übrig, wie die Hände alle wieder runtergingen. Also es war schon...
Das tut sich ja schon fast leid.
Ja, vor allem die Mädels. Ich meine, das Lied war zwar lieblich und hätte meiner Meinung nach nicht ins Finale gebraucht, aber... Die Mädels, die können da jetzt nichts dafür. Mhm. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich riesig gefreut, dass es San Marino geschafft hat. Es hat mich so gefreut, dass ich so laut geschrien habe, dass ich wirklich heiser war danach. Und für Island hat es mich auch gefreut. Das Lied ist zwar etwas skurril, aber die haben ja auch noch ein bisschen eine Botschaft drin. Und es wurde oft missverstanden, weil das nur ein Klamauklied wäre. Sondern da ging es ja auch um Toleranz und dass man jemanden halt nicht wegen irgendwelcher Größe, Breite und so weiter diskriminieren sollte. Und das hat mich auch gefreut. Von denen hatte ich dann auch noch ein Fähnchen in der Hand, mit dem ich fleißig rumgewedelt habe. Na, und nachdem das Ganze dann doch ein ziemlich lauter Abend war, wo man auch ziemlich heiß geworden ist, hatten wir dann auch richtig Grund zu feiern, eben wegen San Marino, wegen Island und auch noch wegen anderen Ländern, wo wir uns gefreut haben. Und dann sind wir in eine Kneipe gegangen und du sollst nicht glauben, da lief natürlich ESC-Mucke, aber erstaunlicherweise auch extrem viel deutsche ESC-Mucke. Also die ist auch beim internationalen Publikum beliebt. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal einen kurzen Querschnitt von einem unserer Kneipenbesuche.
Okay.
Nee, es war also wirklich gute Stimmung. Und dass man in Kopenhagen gut feiern kann, hat ja auch Fifi Bach hier gerade eindrucksvoll nochmal gesungen, die im Übrigen letztes Jahr verstorben ist, leider. Mhm. Naja, auf jeden Fall, Kopenhagen, das Nachtleben von Kopenhagen ist eigentlich nicht zu verübeln, wie sagt man?
Also da kann man so sagen.
Kann man so sagen. Ja, das war's zu unseren nächtlichen Ausflügen. Auf Details möchte ich jetzt nicht eingehen.
Ja, Alex, wir haben doch viele Hörer aus der Schweiz. Mich würde interessieren, wie hat denn die Schweiz abgeschnitten? Was kam aus der Schweiz diesmal?
Aus der Schweiz? Da kam ein pfeifender, Geige spielender junger Herr, der Sebalta oder Sebastiano, wie er normalerweise heißt. Ja, und mit dem hatte ich öfters zu tun. Mit dem habe ich zum Beispiel zusammen gefrühstückt. Nicht nach einer heißen Nacht oder nach einer durchzechten Nacht, aber eigentlich jeden Morgen habe ich mit dem gefrühstückt.
Wie das denn?
Weil er schlicht und ergreifend im gleichen Hotel war.
Ach, ich.
Also die ganze Truppe war dort und das war ganz witzig. Und nachdem sie ins Finale eingezogen sind, habe ich ihm am nächsten Morgen auch wirklich am Frühstücksbuffet gratuliert. Und er hat sich richtig gefreut. Ich habe es auf Englisch gemacht. Weil
nicht drauf gepfiffen.
Nein, weil er kommt aus der italienischen Schweiz. Ja, das war ganz nett und es hat mich auch gefreut, weil die hatten diesmal wirklich mal ein bisschen fetzigeres Lied und haben es dann ins Finale geschafft und haben dort immerhin einen 13. Platz gemacht. Ich meine, es war schon erstens mal besser wie die Deutschen und zum Zweiten haben sie es ja überhaupt ins Finale geschafft. Das hatten sie ja ein paar Jahre nicht geschafft und als es letztes Mal ins Finale kam, das war in Düsseldorf, da sind sie auf den letzten Platz gekommen. Also können sie sich diesmal nicht beklagen. Mhm. Und ja, wie gesagt, denn das Balta habe ich dann auf Italienisch, eben nicht auf Italienisch, sondern auf Englisch angesprochen, weil ich kein Italienisch konnte und so mit den Fremdsprachen hatten auch andere noch Probleme. Das war ganz witzig. Jetzt gehen wir nämlich wieder zurück in die Halle, weil der Moderator Nikolai Koppel, das war einer von zwei Männern eben, der war für den französischen Part der Moderation zuständig und was man eben am Fernseher nicht gesehen hat, ist, dass er vom Teleprompter abgelesen hat und die französischen Worte auf dem Teleprompter waren nämlich nicht auf Französisch, sondern die waren auf Dänisch geschrieben. Also so, wie man es im Dänischen schreiben würde, damit es, wenn man es dann ausspricht, Französisch anhört. Also die französischen Ös waren dann Os mit so einem Kringel durch. Und
das also, dürfen unsere französischen Freunde aber nicht wissen.
Ja, das war ja auch ganz witzig bei der Punktevergabe. Da hat ja die Französin auf ihn eingeredet, ohne Unterlass. Die Franzosen sind ja die Einzigen, die Punktevergabe französisch machen. Alle anderen 36 haben es auf Englisch gemacht. Und dadurch, dass wir im Publikum wussten, dass er eigentlich gar kein Französisch kann, dass er da das vom Teleprompter ablesen muss, war jedem klar, die hätte dem jetzt erzählen können, was er will. Er hat immer ja genickt und ja, das war eigentlich auch eine ganz, ganz witzige Geschichte. Und vor allem war dieser Typ, dieser Nikolai Koppel, überhaupt ein witziger Typ. Der hat nämlich, er soll verheiratet sein und so, also nichts homosexuell. Aber er hat doch tatsächlich vor der Show den Einheizer geküsst.
Was?
Ja. Und nicht nur den Einheizer, der hat den Einheizer hat er geküsst, aber angekündigt hat er, dass er every single one am Ausgang küssen wird. Also er hat uns allen versprochen, dass er uns, wenn wir dann die Halle verlassen, küssen wird.
Wie oft standst du an?
Irgendwie habe ich wohl die falsche Schlange erwischt. Ich weiß es nicht. Aber falls ihr mir das nicht glauben wollt, es gibt sogar einen Tonbeweis. Ja, und das Geschrei, was am Schluss zu hören war, das war eben weil eben genau dieser Einheizer, dieser Jakob Riesing, den hat er sich gepackt und hat ihn wirklich leidenschaftlich und relativ lang geküsst. Der Jakob Riesing, also wenn ich immer Einheizer sage, ist das ein bisschen unter Wert, weil eigentlich ist er ja auch Moderator beim dänischen Fernsehen und der hat dieses Jahr auch den Dansk Melody Grand Prix, also den dänischen Vorentscheid, moderiert. Aber diesmal war er nur in Anführungszeichen als Einheizer, aber das hat er eigentlich ganz toll gemacht.
Hat sie den Herrn Peter Urban auch angestellt?
Hat irgendwie ein Hüftlein oder irgendwas hat er. Ich glaube, das wäre, also vielleicht Pech. Hat er ja eine Privataudienz gekriegt. Mhm. Eine Privataudienz kriegen im Übrigen jetzt auch die Australier. Die haben ja seit Jahren schon, machen die dran rum, dass sie beim Eurovision Song Contest mitmachen dürfen. Da wird immer wieder Witze drüber gemacht. Und diesmal hat man ihnen quasi, ja, die Ehre erteilt, dass sie wirklich mal mitmachen dürfen. Also sie durften wirklich auf der Bühne, nicht im Wettbewerb selber, aber im Rahmenprogramm auftreten. Und das war im zweiten Semifinale. Da gab es zuerst so einen klischeehaften Auftritt. Ich erzähle es deswegen, hat man zwar im Fernsehen sehen können, aber es gibt viele, die Semifinals halt eben nicht angucken. Gab es halt so einen Auftritt mit Kängurus und Surfern und so, also wurden alle Klischees bedient. Mhm. Danach wurde es aber ein bisschen seriöser, da hat dann die Jessica Maubon, das ist ein indonesisch Aborigine-Australierin, die hat dann auch was gesungen. Sea of Flags hieß es, also hat im Prinzip die ganzen Länder dann symbolisiert. Ja, damit wurden die Australier im zweiten Semifinale abgespeist. Warum ich das so gemein sage, ist, interessanterweise hat man dann im eigentlichen Finale nichts mehr von Australien gehört, dass die teilnehmen wollten und so weiter. Die ganzen Gags, die man früher immer gemacht hat, die waren da eigentlich verschossen. Man hat sich dann irgendwie auf China eingeschossen gehabt. Mhm. Das wurde jetzt plötzlich immer erwähnt im Finale. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, man wollte damit jetzt Australien irgendwie abhaken. Oder ob das einfach nur ein organisatorisches Geschichte war. Und das sind wir nämlich schon beim nächsten kritischen Thema, nämlich das Organisationstalent der Dänen. So perfekt, wie das dann auf der Bühne alles aussah, mit dem ganzen Drumherum, mit dem Einlass, mit den Sicherheitsvorkehrungen betrifft, da sah das doch eher alles ein bisschen chaotisch aus.
Wie das?
Ja, ich meine, das war ja ein Industriegelände, das war also für sowas gar nicht vorgesehen und dann war die einzige Zufahrt zu diesem Gelände, kreuzte gleichzeitig den einzigen Zugang für die Fußgänger. Also ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir Notfall gewesen wären, weil dann wäre der Fluchtweg, hätte dann quasi die Rettungszufahrt gekreuzt. Das war ja jetzt schon so chaotisch, dass nach Ende der Show mussten die Massen immer wieder mal aufgehalten werden. Also musste man wirklich mal die tausenden sich gerade bewegenden Massen wieder abbremsen, damit man mal wieder die Straße frei machen konnte und mal wieder ein paar Autos von Delegationen oder Presse oder sonst was, damit die auch mal wieder durch konnten. Also es war ziemlich chaotisch und ganz schlimm war es dann am eigentlichen Finale. Statt dass man einfach die Leute langsam reinlässt, hat man den ganzen Schwung wieder in Bewegung gesetzt und an irgendeiner Stelle war dann wieder ein Zaun, ein Gitter, eine Schnur und dann musste wieder alles bremsen. Dann stand man da wieder eine halbe Stunde, wusste nicht warum. Dann haben sie wieder aufgemacht, um dann wieder 20 Meter weiter zu laufen. Also das waren zum Teil also wirklich chaotische Sachen. Die Security musste zum Teil mit Baustellenband irgendwo in der Landschaft rumstehen und was abhalten. Ich meine 10.000 Leute und Baustellenband. Es hat irgendwie funktioniert, aber wenn ich mir das bei uns vorstelle, ich meine, da würde man
die Love Parade noch was adressieren kann.
Ja, eben, also es gab auch wirklich die Geschrei beim eigentlichen Einlass, weil die Leute teilweise Panik hatten. Also es ist wohl nichts passiert, aber ja, wie auch immer. Aber es wäre auf jeden Fall ein Skandal gewesen, wenn da was passiert ist. Und da es jetzt so einen großen Skandal zum Glück nicht gab, wollen wir uns mit einem kleineren Skandal beschäftigen. Nämlich es gab auch Plagiatsvorwürfe.
Was?
Ja, ja, nämlich unser Herr Peter Urban wieder. Der hat doch tatsächlich gedacht, er müsste jetzt hier einen Plagiatsvorwurf kreieren und hat den rumänischen Titel mit dem von Cascada verglichen. Also das Plagiat vom angeblichen Plagiat. Also das macht das Ganze noch ein bisschen grotesk. Na, was meinst du?
Ja, so ein bisschen mit viel guten Willen.
Ja, das Klavier vielleicht im Hintergrund, aber ich meine, ein Klavier ist nicht unbedingt was wirklich.
Beides mit Gesang.
Du meinst mit Gesang?
Es war beides mit Gesang, meine ich.
Ja, genau. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, habe gedacht, was der Peter Urban kann, das kann ich auch. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn man jemanden dieses Jahr Plagiatsvorwurf machen müsste, dann den Dänen. Weil ich würde mal behaupten, die Dänen haben ihren Titel von diesem Jahr einem deutschen Titel aus dem Jahr 1982 abgekupfert.
Ach, das waren Zeiten.
Da stellt sich vermutlich die Frage, warum ich ausgerechnet auf diesen Titel jetzt gekommen bin. Kennst du den noch?
Ja, da erinnere ich mich noch ganz dunkel dran. Wie gut, eine Hitparade, da kam es auch früher.
Irgendwie frustrierend.
Ja, Rolf und seine Freunde.
Genau, Rolf und seine Freunde. Und der Rolf, weißt du noch, wie der heißt? Richtig, mit richtigem Namen?
Zukowski.
Genau, und jetzt kommt das Witzige. Dieser kleine Junge, der da singt und ganz doll mich, der hat in diesem Lied noch ein bisschen mehr gesungen. Dieser kleine Knirps, damals 7 Jahre alt, nämlich der Julian Maas, hat zusammen mit Alexander Zukowski, also dem Sohn von Rolf Zukowski und noch 2 anderen Leuten, einen Song geschrieben, und zwar Rise Like a Phoenix. Klingelt's jetzt?
Jetzt kommt mir doch was bekannt vor.
Ja, und wenn man jetzt diesen kleinen Jungen eben sich so vor Augen sieht, der Nickelbrille und so, diesen 7-Jährigen, und so überlegt, dass genau der jetzt dafür verantwortlich ist, unter anderem, dass Österreich den Eurovision Song Contest gewonnen hat.
Und dass die Türkei ausgetreten ist, nicht mehr mitmachen will.
Ja, wer weiß, ob da ein Zusammenhang besteht. Und der Titel lag übrigens 4 Jahre in der Schublade, also da wurde gar nicht speziell für Conchita Wurst geschrieben. Aha. War zum Glück noch nicht veröffentlicht, weil sonst wäre es ja nicht gegangen. Der lag einfach nur in der Schublade. Und dann haben sie die Gelegenheit genutzt. Und was daraus geworden ist, das wissen wir jetzt genau. Und deswegen hören wir uns den Titel, und damit wären wir beim dritten von den ersten dreien, also beim ersten, wenn wir rückwärts zählen, und hören uns den Titel nochmal an und wie die Stimmung in der Halle dazu war. So schön der Titel ist, aber den haben wir jetzt so oft gespielt, dass wir mal vielleicht eine kleine Pause einlegen, also was den Titel betrifft. Ich möchte jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir dann schon langsam ans Ende kommen mit unserer Berichterstattung.
Stimmt.
Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die groß angekündigt war und dann doch nicht gesendet wurde. Und zwar hatte man im Vorfeld das Publikum aufgerufen, über YouTube Vorschläge zu machen, was man als Interval-Act alles machen könnte. Und da hat es tatsächlich ein Deutscher geschafft mit seinem Vorschlag. Der hatte gemeint, man könnte doch mal zeigen, wie die Macher sich den Eurovision Song Contest in Zukunft vorstellen. Und da haben sie eine sehr avantgardistische, auch skurrile Nummer sich überlegt, und die kam auch in der Generalprobe, aber die war, also man kann es nicht anders sagen, die war sowas von furchtbar, die Reaktion im Publikum war auch sowas von genervt, langweilig, ja, dass man sich wohl entschieden hat, es in der eigentlichen Sendung dann doch nicht zu bringen. Das heißt, wir haben es exklusiv gesehen, aber das Publikum hat es nicht zu sehen gekriegt. Und für den Typ tut es mir leid, weil der hat sich natürlich schon im Fernsehen gewähnt. Also da wurde eingeblendet, wie er diesen Vorschlag macht. Also sein Video hätte eingeblendet werden sollen. Das wurde in der Generalprobe auch gemacht. Tja, und dann schaut er sich die Sendung an und sieht dann plötzlich, pups, das ist ja rausgeschnitten worden. Also was heißt, gar nicht gekommen. Also es muss eine große Enttäuschung gewesen sein. Also da haben sie sich irgendwie keinen Gefallen gemacht. Das haben sie auch wirklich komisch umgesetzt. Was sie viel schöner umgesetzt haben, ist aber dann der andere Interval-Act. Und das war nämlich Rainmaker von Emily DeForest. Das Lied haben wir hier in der Sendung auch schon mal vorgestellt. Das war der offizielle Team-Song. Und an diesem Lied haben auch beigetragen die Copenhagen Drummers. Von denen hat der Jakob zum Beispiel letztes Jahr mit Emily DeForest die Flöte spielen dürfen. Und das hat er diesmal auch getan. Nur mit dem Unterschied, dass er leichter bekleidet war wie im letzten Jahr, und die ganzen Copenhagen Drummers und überhaupt die ganzen Tänzer rumrum waren doch sehr leicht bekleidet mit nacktem Oberkörper, mit so Männerröckchen mit kurzen. Also es war richtig, richtig sexy. Und warum sie das Ganze gemacht haben, ist, weil diese Nummer dann in eine riesengroße Planscherei ausgeartet ist. Wir haben uns noch gewundert, dass, also bei der Generalprobe wussten wir das ja noch nicht, warum die Kameraleute sich plötzlich Regenmäntel anziehen. Die ganzen Kameras wurden mit Folien eingedeckt, und ich meine, wir standen hier direkt nebendran und dachten, also uns wurde dann schon etwas mulmig, als plötzlich alles wasserfest eingepackt wurde, direkt vor unserer Nase. Was dann daraus wurde, hat man dann ja in der Sendung gesehen, oder hast du es gesehen?
Ich erinnere mich gerade noch an diese polnischen Pornodarstellerinnen, die da sich wasserfest geregelt haben.
Also, ja, die haben ganz bescheiden mal dieses Wasser genutzt, aber so richtig haben es dann doch die Copenhagen Drummers zusammen mit der Emily Forrest und den ganzen Tänzern. Und da hatte auch ich meinen Auftritt in der Sendung. Ja, ja, ich bin zu hören. Ja, wenn du ganz genau hinhörst, wirst du es hören. Und damit schließen wir auch das Kapitel Eurovision Song Contest 2014. Ja, mit meinem großen Auftritt. Und nicht nur mit meinem, sondern mit dem von den anderen 10.000, die da in der Halle waren.
Last year's winner, Emily DeForest. And we want you to help her sing the song. We want
Und nächste Woche sind wir hundertprozentig für euch da. Dann heißt es nämlich 100% Schlager. In unserem Game Music Schlager Special nächsten Donnerstag ab 19.30 Uhr hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz oder im Livestream unter www.schulewelle.de oder www.rdl.de. Das war die Schwule Welle mit dem Vorortreport im Doppelpack. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, wir berichteten von der Schwulen Filmwoche aus Freiburg und vom Eurovision Song Contest aus Kopenhagen. Nachzuhören auch am Freitag in der Wiederholung oder im Podcast.
Kurz ein Lob übrigens, Alexander. Ich lese hier auf dem Zettel 20.57 Uhr. Das haben wir jetzt auch gut geplant, Alex, die Sendung. Und weitere Infos zur Schwulen Welle und unsere Sendung findet ihr auch unter www.schwulewelle.de.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Also Jungs und Mädels, wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Notieren bitte, nächsten Donnerstag hier auf Radio Dreieckland. Dann mit dem Gay Music Special 100% Schlager.
Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Und bis dahin,
immer schön schwul bleiben. Tschüss.
Wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.